Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen! Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Staffelfinale von Volle Energie voraus. Ich begrüße heute Patrick und Joschka hier bei uns im Podcaststudio. Hi ihr beiden, herzlich willkommen. Wie geht's euch?
Gut, geht's mir.
Mir auch. Ich freue mich.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Vielleicht wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, und dann starten wir auch direkt wieder rein in unsere Either-Or-Section. Aber erstmal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr?
Ja, ich fange da mal an, Joschka, wenn es für dich okay ist. Mein Name ist Patrick, ich bin 41 Jahre alt, komme aus Berlin, habe 3 Kinder und ich bin der Gründer von Novolto und sitze deswegen heute hier, um zu erzählen, was wir so Schönes machen und mit der Welt da draußen zu teilen, an welchen spannenden Themen wir arbeiten und mich hier von dir mit Fragen löchern zu lassen.
Genau, und ich bin Joschka, ich bin 25 Jahre, ich bin auch aus Berlin und ich bin der erste Mitarbeiter bei Novolto, der festangestellt ist, und sitze deshalb auch hier.
Cool. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe richtig Lust drauf, euch heute mit Fragen zu durchlöchern und ein bisschen mehr zu verstehen, was ihr eigentlich so macht, an was ihr arbeitet und was eure Vision zur Energiewende ist. Wir haben dieses kleine Either-Or-Format, da müsst auch ihr kurz durch, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde es einfach abwechselnd machen und ich würde mal mit dir anfangen, Joschka. Tee oder Kaffee?
Oh, Kaffee. Schon in 80% der Fälle Kaffee. Aber manchmal auch einen Tee.
Immer so tageszeitabhängig.
Ja, genau. Ja. Wenn es kalt und regnerisch draußen ist, dann auch mal einen Tee.
Okay. Buch oder Film, Patrick?
Zuletzt, muss ich sagen, war es dann doch immer der Film.
Okay. Aber auch schon mal ein Buch gelesen.
Ja. Einige sogar, nur wie ich schon eingangs sagte, mit den 3 Kindern, ist halt immer gar nicht so einfach zu organisieren. Dann abends noch die Zeit für ein Buch zu finden oder über mehrere Abende hinweg, ohne dass man den Anschluss verliert. Und Buch schaffe ich schon noch ab und zu, aber in der Regel wird es dann doch der Film. Zuletzt gab es ja auch gute Sachen. Dune 2 kommt mir dann in den Kopf und da gehe ich dann schon gerne auch mal ins Kino.
Pixie-Bücher liest er gerne zurzeit.
Kinderbücher ohne Ende.
Ja, Dune 2 habe ich auch noch auf der Liste. Ich habe es noch nicht geschafft ins Kino, aber habe schon sehr viel Gutes gehört. Dann Hunde oder Katzen?
Hunde. Aber Katzen auch einen ganz großen Platz in meinem Herzen.
Perfekt. Und dann letzte Frage, Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule, definitiv. Na, die Kinder zwingen mich teilweise in einen anderen Rhythmus, aber in der Regel bin ich dann schon lieber so bis Mitternacht 1-2 wach und dann am liebsten, wenn ich kann, mal bis 8, 9, 10 schlafen, aber dazu komme ich leider zu selten in letzter Zeit.
Okay, dann toi toi toi. Dann würde ich einfach mal direkt reinstarten. Wir haben euch jetzt kurz kennengelernt, wer ihr seid, aber was mich und die Hörerin da draußen bestimmt auch interessiert, so ein bisschen euer Werdegang. Wie seid ihr in der Energiebranche, wie seid ihr da gelandet, wo ihr jetzt seid? Wie seid ihr zur Energiebranche gekommen? Und fange ich mit dir an, würde ich anfangen, Patrick.
Ja, mein Weg in die Energiebranche, der war jetzt gar nicht so zielgerichtet wie der, den Joschka vielleicht gleich darlegen wird oder aller Voraussicht nach, sondern etwas, ich bin ganz anders gestartet. Ursprünglich habe ich mal angefangen nach dem Wirtschaftswissenschaftenstudium bei EY und habe da Transaktionsberatung gemacht über 8 Jahre, war da viel in Deutschland und Europa unterwegs und dann auch 2 Jahre in New York und habe mich dann danach entschieden, was ganz anderes zu machen und aus dem Projektgeschäft ins Liniengeschäft zu gehen und bin dann im E-Commerce gelandet, war da bei der Firma Bringmeister. Habe da angefangen als Head of Finance, habe da ein bisschen was mit, oder sagen wir mal, Prozesse aufgebaut und ein Team aufgebaut, was dann Finanzthemen und andere Projekte bearbeitet hat. War dann irgendwann nach ein paar Jahren Geschäftsführer und habe dann in den letzten 2-3 Jahren als CEO dann noch die Organisation durch die Pandemie geführt, was eine wahrscheinlich aufregende Zeit war. Und dann wurde Bringmeister oder haben wir Bringmeister verkauft im Auftrag des Gesellschafters. Und dann hatte ich danach überlegt, wie es denn jetzt weitergehen könnte und habe dann über Gespräche mit Freunden und Bekannten mehrere Optionen mir angeschaut und mich dann letztendlich aber dafür entschieden, eine Volte zu gründen, weil da ja viele spannende Themen auf einmal zusammenkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich nochmal in einer Folgefrage kommt, aber da ist unwahrscheinlich viel Dynamik gerade in der Energiebranche und das, was wir da als Konzept jetzt auf die Beine gestellt hatten, war für mich so, dass ich mir dann doch zugetraut habe, als, sag ich mal, Fachfremder oder nicht Veteran in der Energiebranche da was Sinnvolles und Erfolgreiches auf die Beine zu stellen. Da sind wir jetzt mittendrin und kann ich ja gleich noch was zu sagen.
Perfekt. Und dann hast du Joschka gefunden.
Genau. Bei mir war es auch gar nicht so ganz geradlinig. Also ich habe angefangen, Verkehrswesen zu studieren, hier direkt gegenüber an der TU Berlin. Und habe da aber eigentlich ja nie so richtig irgendwie meine Nische gefunden. Hat lange gebraucht, bis ich da so richtig irgendwie drin angekommen bin. Und habe dann ja über einen Unikurs eigentlich, der sich so um Elektromobilität gedreht hat, das erste Mal so ein bisschen mit der Energiebranche auch so Kontakt bekommen, eine Hausaufgabe darüber geschrieben, was eigentlich das Energiesystem, in dem Batterien produziert werden, eigentlich für einen Einfluss darauf hat, was das Elektroauto dann am Ende für eine CO2-Bilanz hat. Dabei ist mir so ein bisschen klar geworden, was für einen Rieseneinfluss das hat und wie zentral eigentlich das, ja, der Energiesektor dafür ist, dass auch dann die anderen Sektoren irgendwie ihre Klimabilanz verbessern können. Das hat mich irgendwie, ja, da war ich angefixt, das hat mich interessiert und dann habe ich versucht, meine Unikurse ein bisschen in die Richtung ja zu drehen, dass ich so viel wie möglich aus der Richtung irgendwie hören konnte und bin dann aber auch immer viel einfach auf so Veranstaltungen, Challenges, Hackathons irgendwie gegangen und darüber dann den Kontakt bekommen zu 50 Hertz, dem Übertragungsnetzbetreiber hier und habe da dann, ja, 10 Monate, glaube ich, verbracht, meine Bachelorarbeit da geschrieben, als Werkstudent dort gearbeitet und einfach, ja, super viel gelernt über das Energiesystem und seitdem irgendwie immer glücklich gewesen in der Branche. Und über diesen Hackathon habe ich auch einen unserer Mitgesellschafter von Nuvolto kennengelernt und so kam ich dann dazu, dass ich irgendwie mit Patrick zusammengearbeitet habe.
Mega spannend, cool. Also übers Verkehrswesen dann langsam immer mehr E-Mobilität reingerutscht und okay. Jetzt haben wir ja quasi 2 Perspektiven hier. Also einmal die Folge heißt ja auch GründerInnen-Perspektiven. Ich fand es aber trotzdem super spannend, auch Joschka mit dabei zu haben, der auch im täglichen Geschäft mit drin ist und vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Perspektive mit reinbringen kann. Aber du hast jetzt, das ist dein erstes Unternehmen, das du gegründet hast.
Richtig.
Eigenes Unternehmen quasi. Ja. Du hast quasi davor schon in einem Startup gearbeitet mit Bringmeister.
Richtig.
Aber was hat dich dazu gebracht, dann wirklich diesen Schritt zu gehen? Und hattest du Angst davor oder Respekt oder?
Ja, gute Frage. Im Grunde genommen Respekt davor ja, Angst nein. Ich da muss auch nochmal einen Schritt zurückgehen in meiner Rolle bei Bringmeister. Hatte ich ja ursprünglich auch mal angefangen, wie ich eingangs erwähnte, ein kleines Team zu leiten und dann da aufzubauen und habe dann sukzessive immer mehr Verantwortung übernommen. Bin so ein bisschen mit der Organisation dann auch in andere Aufgaben reingewachsen, bis ich dann letzten Endes dann da CFO, CEO war und in Personalunion mehrere Rollen besetzt habe und die Company dann in Anführungszeichen geführt habe. Habe dann aber auch festgestellt, dass je größer das alles wurde, nur von ursprünglich mal, sage ich, 1 Dutzend bis 2 Dutzend Personen, bis am Ende dann irgendwo hatten wir 300-400 Mitarbeiter, inklusive der Leute in den Operations, dass man dann doch sehr weit weg teilweise von einzelnen Teams ist. Und es hat mir eigentlich immer am meisten gefallen, dann doch mit so kleineren Teams enger zusammenzuarbeiten. Und ich wusste dann, das ist eigentlich, was ich gerne wieder machen möchte, runterzukommen von so einem großen Headcount mit sehr vielen Personen zu wieder etwas Persönlicherem, wo man näher dran ist und selber, ja, die Teammitglieder auswählen kann, was aufbauen. Und das hat mich dann nochmal daran gereizt, ja, auf 0 zu stellen und dann von Anfang an alles selber zu machen, weil teilweise dann auch später oder in der vorherigen Rolle übernimmst du dann Prozesse und Organisationen und bist dann nicht so ganz zufrieden mit, musst dann Sachen verändern. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mal die Gelegenheit hätte, von vorne anzufangen, wie würde ich es dann machen? Ja. Und das hat sich jetzt für mich auch nochmal bewahrheitet an der Stelle, wo wir jetzt dann Joschka gefunden haben. Wir haben uns vorher beschnuppert, ne, kann er gleich nochmal erzählen, wie wir uns dann kennengelernt haben. Und dann so mein Bauchgefühl und alles hat mir gesagt, das ist ein guter Mann, den holen wir jetzt. Und das hat sich auch bewahrheitet und ich bin sehr zufrieden damit. Das ist jetzt gerade noch ein extrem kleines Team. Es wird weiter wachsen, aber es funktioniert gut. Es macht Spaß. Ja, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sind jetzt in Anführungszeichen handverlesen. Auch die extern, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen funktioniert das alles super und sehr rund. Und das ist das, was ich mir gewünscht habe, was ich jetzt gerade wieder finde.
Ja. Wie viel seid ihr insgesamt?
Oh, nimmst du mal, ich würde sagen, 5-6 Leute sind wir jetzt gerade insgesamt. Also Joschka macht den Technikbereich, dann haben wir noch einen Designer dabei, ein Elektroniker, einen, der Firmware, also Embedded Software macht, einen Werkstudenten, das waren jetzt 5, ne? Habe ich mich mitgezählt?
Ja, die selber sind 6, glaube ich.
Genau. Ja.
Okay, und die sind aber nicht alle in Berlin?
Doch, alle in Berlin, aber die sind jetzt nicht alle bei uns auf der Payroll, sondern auch teilweise externe.
Okay, dann kommen wir zum Schnuppern, da bin ich hängen geblieben. Wie habt ihr euch kennengelernt oder wie seid ihr euch begegnet?
Genau, ich habe es ja schon so ein bisschen angerissen. Also ich war auf einem Hackathon von 50 Hertz und habe dort eben jemanden kennengelernt, der mit Patrick zusammen die Firma gegründet hat. Und der saß in der Jury, als ich da meinen Pitch gemacht habe für mein 3-Tage-Hackathon-Projekt. Und wir haben zwar nicht gewonnen, aber ihm hat es offensichtlich doch irgendwie gefallen, was wir da gemacht haben. Und dann ja, sind wir danach im Kontakt geblieben. Und es ist so eine, ja, 2 Wochen, eine Woche Sprint-Projekt draus geworden, wo ich zusammen mit einem Kumpel, mit dem ich auch beim Hackathon war, ja, so eine Art Grobkonzept geschrieben habe eigentlich, oder? Für dieses Heizstab-Projekt, was damals eben noch nicht so ausgereift war, wie es jetzt heute ist. Und wir haben uns zu zweit da ja über eine Woche so ein bisschen Gedanken gemacht, wie genau das alles funktionieren könnte. Haben das ein bisschen recherchiert, ein bisschen durchgerechnet, ein bisschen zu Papier gebracht. Dann stand für mich eben erstmal die Bachelorarbeit aber noch auf dem Plan. Ich wusste, ich will zumindest den Bachelor erstmal fertig machen. Und das hat dann irgendwie ganz gut gepasst. Also als meine Bachelorarbeit so langsam fertig wurde, habe ich einen Anruf von Patrick bekommen, dass es jetzt ernster wird und dass er jemanden sucht, der das Ganze irgendwie, was wir auf Papier hatten, halt in die Realität bringt. Dann habe ich kurz nachgedacht und war mir eigentlich ziemlich schnell sicher, dass das irgendwie eine einmalige Chance ist. Das hat mir damals schon Spaß gemacht. Ich will das probieren. Und ja, dann die BA so schnell wie möglich fertig geschrieben. So schnell war es gar nicht. Und dann Vollzeit angefangen.
Jetzt habt ihr es ja gerade schon mal angeschnitten mit Heizstäben etc. Aber was genau macht ihr eigentlich? Was macht euer Startup und im nächsten Schritt vielleicht, was ist eure langfristige Mission mit diesem Unternehmen?
Wir wollen mit Novolto helfen, zu dekarbonisieren. Wir wollen Eigenheimbesitzern die Möglichkeit geben, ihr Heizungssystem, was in den meisten Fällen mit fossilen Brennstoffen in Deutschland betrieben wird, 70-80% der Haushalte hängen dann an Öl oder Gas, davon zu entkoppeln und anstatt mit Gas oder Öl mit Strom zu heizen. Mit Strom zu heizen bezieht sich jetzt aber nicht auf das Heizungssystem insgesamt, sondern auf die Warmwassererzeugung im Haushalt. Und da gibt es ein großes Potenzial, was man noch heben kann. Und das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Leuten ermöglichen wollen, diese Warmwassererzeugung im Haushalt von Gas oder Öl auf Strom umzustellen.
Also ihr verkauft quasi diesen Heizstab und das Energiemanagementsystem darum oder wie kann man sich das jetzt genau vorstellen?
Genau, da muss man vielleicht im ersten Schritt nochmal erklären, wie der Heizstab nun dabei hilft, diese Herausforderung zu bewältigen oder dieses Problem zu lösen. Wie komme ich vom Gas oder Öl weg hin zum Strom, um den für die Warmwassererzeugung zu benutzen? Und es ist im Grunde genommen ein Tauchsieder, wie man ihn in einem Teekocher hat oder in einer Kaffeemaschine, der das Wasser erhitzt, indem er einfach unwahrscheinlich heiß wird. Das ist so ein Metallstab, ja, der geht der Strom durch, er wird unwahrscheinlich warm. Dadurch wird das Wasser, was ihn umgibt, auch warm und kann dann genutzt werden für den, im Fall vom Wasserkocher wird es halt sehr heiß, im Fall vom Warmwasser, was wir dann für den Haushalt zubereiten, was zum Duschen oder Baden oder Händewaschen genutzt werden kann, natürlich nicht so heiß wie beim Teekocher oder Wasserkocher, sondern 50, 60 Grad, vielleicht auch gerne ein bisschen wärmer, wer es anders sich einstellen möchte. Und das kann man, dieses Prinzip kann man halt auch anwenden auf den Warmwasserspeicher, den man bei sich im Haus oder im Mehrfamilienhaus im Keller stehen hat. Anstatt das dann mit dem Heizungssystem, was auf Gas oder Öl läuft, Warmwasser durch diesen Speicher zu schicken, kann man auch diesen Heizstab installieren in dem Speicher und dann direkt per Strom das Wasser darin erwärmen.
Und der Strom ist quasi überschüssiger Strom von PV-Anlagen, die auf dem Haus sind.
Oder? Genau, du hast es sofort verstanden. Jetzt ja. Der unmittelbare Anwendungsfall ist der, dass Leute, die über eine PV-Anlage verfügen oder eine haben, den Strom, den sie selbst erzeugen, den wollen sie in der Regel erstmal selber nutzen, um im Haus Strom gegen Strom auszutauschen. Ja, anstatt beim Kühlschrank damit Strom vom Netz zu betreiben, können sie stattdessen oder wollen sie in der Regel stattdessen sagen, ich nutze meinen eigenen Strom vom Dach. Dann kommt es aber regelmäßig zu Situationen, wo mehr Strom zur Verfügung steht, als sie selber benutzen wollen. Die eine PV-Anlage haben, kennen die Problematik und speisen dann den überschüssigen Strom ins Netz ein. Erhalten dafür eine Einspeisevergütung in Höhe X. Die ist abhängig immer von der Anlagengröße und wofür die Anlage genutzt wird, wie alt sie ist und so weiter und so fort. Aber anstatt diesen Strom einzuspeisen, wollen wir die Leute dazu ermutigen und befähigen, den selbst zu nutzen, um ihr Warmwasser damit zu erzeugen.
Jetzt stelle ich mir die Frage, kann man so viel, also warm Wasser überhaupt nutzen? Ist es dann, wie groß ist dieser Speicher? Ist das auf Summe gesehen, lohnt das sich? Also kann man diese ganze Energie oder diesen überschüssigen Strom tatsächlich in warm Wasser nutzen? Oder hat man dann einfach irgendwann viel zu viel warm Wasser, also an einer anderen Stelle quasi zu viel?
Man muss glaube ich, noch einen Schritt vorher nochmal ausführen und dann gehe ich da gerne gleich drauf ein. Und zwar muss man jetzt nochmal einordnen, wir haben den Heizstab ja per se nicht erfunden, ja, sondern die Technologie gibt es schon länger. Ich meine, das ist bekannt, seitdem es dann Wasserkocher gibt und darüber hinaus gibt es auch weitere Anwendungsfälle dafür. Auch im großen industriellen Maßstab wird es schon gemacht. Unsere Idee oder unsere Innovation ist nun die, dass wir diese Technologie nehmen und dann für Leute, die Erkenntnis hatten, ich kann ja den Strom auch für die Warmwassererzeugung nutzen, dazu befähigen, von der Erkenntnis bis zur Umsetzung möglichst wenig Aufwand zu haben und möglichst wenig Kosten zu haben. Ja, das wollen wir umsetzen oder erreichen wir, indem wir dann halt erstens dazu befähigen, das weitestgehend selbst zu tun, teilweise sogar komplett selbst zu tun, also von der Installation bis zum Anschluss und der Inbetriebnahme. Und das führt halt dazu, dass wenn ich verzichten kann darauf, Profis zur Hilfe zu ziehen für die Installation und dann auch für den elektrischen Anschluss und dann später vielleicht auch mir teure Software kaufen muss, dass die Gesamtkosten für die Investitionen halt vergleichsweise niedrig sind und sich dann entsprechend auch die gesamte Lösung schneller amortisiert oder insgesamt halt schneller wirtschaftlich wird.
Hilfe zur Selbsthilfe quasi.
Ja, im Grunde genommen ja.
Okay, und was, jetzt komme ich nochmal zu dir, Joschka. Was ist denn deine Aufgabe? Also jetzt als First Employee ist es wahrscheinlich auch so, dass es da nicht so jetzt diesen einen Aufgabenbereich gibt. Es gibt wahrscheinlich den, für den du eingestellt bist, aber gerade in einem Startup ist ja alles immer so hands-on und hier und da. Was machst du?
Ja, also eigentlich genau, wie du es schon umrissen hast. Erstmal mache ich auch ein bisschen von allem. Also ich beantworte auch mal Kunden-E-Mails oder sowas, aber meine Hauptaufgabe ist eigentlich, dass ich Software schreibe. Also im Moment noch alleine eigentlich von A bis Z. Also ich baue sowohl an unserem Frontend, kleine Web-App, an der unsere Kunden sehen, was der Heizstab gerade macht und was er schon gemacht hat, als auch an dem Backend und der ganzen Vernetzung. Also damit dieses Prinzip, wir nehmen den Überschussstrom und laden den quasi in unseren Wassertank, damit das funktioniert, muss dieser Heizstab eben gesteuert werden. Wir steuern unseren so gut wie stufenlos. Und um diese Steuerung realisieren zu können, braucht es eben eine gewisse Strecke in der Software. Datenpipelines eigentlich, die vom Stromzähler bis zu uns ins Backend gehen und dann von unserem Backend wieder bis zum Heizstab zurück, damit eben diese Steuerkette steht. Und das ist meine Aufgabe und daran, ja, schreibe ich Code.
Okay, also Informationen, wann soll der Heizstab heizen, wann ist zu viel oder zu wenig Strom da, um dann gegenzusteuern sozusagen.
Genau, exakt. Also um das Ganze machen zu können, brauchen wir eben ein Signal vom Stromzähler vom Haus, der uns über die Einspeisesituation in dem Moment eigentlich was aussagt. Also wie viel PV-Strom produzieren wir gerade, beziehungsweise wie viel PV-Strom haben wir gerade im Überschuss. Denn das ist ja das, was quasi für uns vorhanden ist. Wir wollen nicht aus dem Netzstrom laden, sondern wir wollen nur diesen Überschuss nehmen. Dafür bauen wir eben Verbindungen zum Stromzähler auf und wandeln dann dieses Signal quasi um in Befehle für unseren Heizstab. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel gerade der Stromzähler uns sagt, es sind 1000 Watt von der PV-Anlage, die jetzt gerade ins Netz gehen, dann bauen wir eben diese Steuerstrecke auf, dass wir genau diese 1000 Watt in dem Moment dann als Signal an den Heizstab geben, bitte mach jetzt 1000 Watt. Und sobald jetzt zum Beispiel die Wolken wieder vorziehen oder der Backofen eingeschaltet wird oder so und der Strom eben doch im Haus verbraucht werden kann oder eben gar nicht erst produziert wird, dass wir in dem Moment dann eben auch sagen, okay, wir steuern den Heizstab so schnell wie möglich an, dass er wieder ausgeht und wir eben möglichst glatt nur diesen Überschussstrom verwenden.
Okay, also dafür dann aber auch digitale Zähler natürlich logischerweise. Also das funktioniert auch nur mit, wenn Smart Meter quasi verbaut sind.
Genau, also ein Smart Meter wäre natürlich der absolute Traum. Davon gibt es ja noch nicht so viele. Deshalb arbeiten wir auch mit digitalen Zählern, also modernen Messeinrichtungen. Da ist das Glück, dass eigentlich alle Kunden, die eine PV-Anlage haben, mittlerweile auch einen digitalen Zähler oder Zweirichtungszähler verbaut haben. Aber mit einem Ferraris-Zähler wäre es dann schwierig in dem Moment.
Okay, perfekt.
Du fragtest ja noch nach der Kapazität.
Ja.
Die Frage wollte ich jetzt auch nicht unbeantwortet lassen, ja, um man vielleicht ein Gefühl dafür zu geben, über was für Energiemengen man redet, will ich sonst versuchen, das zu erklären, jetzt ohne allzu technisch zu werden oder zu zahlenlastig, aber man kann so sagen, dass pro Jahr und Person man für die Warmwasseraufbereitung ungefähr einen Energiebedarf von 600 bis 800 Kilowattstunden veranschlagen kann. Das heißt, so ein Vierfamilienhaushalt hat dann 2400, ja, bis entsprechend Kilowattstunden. Und das kann man von der Größenordnung mit dem vergleichen, was so ungefähr auch der Energiebedarf von so einem E-Auto pro Jahr ist, was 15.000 Kilometer fährt. Das sind 2150 oder 2200 Kilowattstunden. Also das Gleiche, was ich jetzt pro Jahr in so ein E-Auto reinlade, um mich damit von A nach Z zu bewegen, verbrauche ich auch ungefähr die Warmwasserbereitung in so einem Haus, wo vier Personen leben. Ja, und das ist entsprechend das, was ich an Bedarf habe. Und den kann ich dann, das muss man natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, in den Zeiten, wo dann Sonne da ist oder Überschussenergie vorhanden ist im Haushalt, entsprechend mit dem Strom befriedigen. Der Rest dann zu den Zeiten, wo keine Sonne da ist, muss ich nach wie vor dann mit der konventionellen Heizung bedienen. Ja, und das heißt, man kann dann so, wenn du das halbe Jahr über Sonne hast, in einigen Monaten natürlich mehr als in anderen, kann man schon die Hälfte, teilweise auch ein bisschen mehr davon, mit PV-Strom ersetzen, Gas und Öl. Und das Einsparpotenzial davon, für die es interessiert, oder warum wir es ja auch machen, was ultimativ für uns das Ziel ist, liegt dann bei, also ne, ich bleibe bei diesem Vier-Personen-Haushalt bei 250 Kilo CO2 bis zu einer halben Tonne. Je nachdem, wie groß die Anlage ist, wie viel dann wirklich an Warmwasser verbraucht wird, wie groß der Warmwasserspeicher ist und so weiter und so fort. Aber das ist das Potenzial, was da liegt. Ja. 250 Kilo bis eine halbe Tonne pro Jahr und Haushalt bei vier Personen.
Das ist ja schon mal einiges, vor allen Dingen, wenn dann das finanzielle Investment relativ gering bleibt, weil man kann es selber installieren. Wie einfach ist das? Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, so einen Heizstab irgendwie selbst einbauen zu müssen, hätte ich erstmal Respekt davor. Aber ist es wirklich mit so einer, gibt ihr da eine Anleitung zu eurem Produkt dazu? Wie ist das geplant? Gibt es da irgendwie so eine Kunden-Hotline oder wie vereinfacht ihr diesen Einbauprozess?
Wir wollen dazu befähigen und ermutigen, so viel wie möglich selbst zu machen. Und da gibt es dann im Großen und Ganzen drei wesentliche Schritte. Das erste ist die Montage des Heizstabs im Speicher. Und dazu muss man den Speicher vorher einmal entleeren bis zur Einbauhöhe. Ja, je nachdem, wo der dann reinkommt, ich will nicht, dass mir das Wasser ins Gesicht spritzt, muss ich dann den Warmwasserspeicher für die Montage vorbereiten und den darin montieren. Und das ist, glaube ich, der schwerste Schritt und der einzige, wo man dann im Zweifel auch auf professionelle Hilfe zurückgreifen sollte, kann und auch sollte, wenn man sich das nicht zutraut. Da sollte man jetzt keine Experimente machen, aber es gibt eine hinreichende Anzahl an Personen, die sich dazu qualifiziert fühlt. Unter anderem auch ich, als wir den Speicher bei mir, also den ersten Prototypen, den habe ich ja bei mir zu Hause auch im Keller installiert. Also ich will ja nichts verkaufen, was wir nicht selber vorher getestet haben und wovon wir nicht so auch überzeugt sind. Und den habe ich selber installiert bekommen. Und im zweiten Schritt dann den elektrischen oder den Netzanschluss herzustellen, ist einfach Stecker in die Steckdose. Ja, das lösen wir über die Dimensionierung der Leistung. Leistung bei unserem Heizstab, der kann halt bis zu 3 kW und da braucht man keinen Fachmann, der das macht, sondern eine dafür geeignete Schutzkontaktsteckdose, wie sie in jedem Haushalt vorzufinden ist. Also einfach Stecker in die Steckdose und den letzten Schritt dann, wie stelle ich sicher, dass ich auch nur wirklich den Überschussstrom verheize? Das hatte Joschka ja gerade schon geschildert, indem wir am Stromzähler, also an der modernen Messeinrichtung, am digitalen Zähler, die Live-Daten abfragen und zur Verfügung stellen und dann entsprechend erkennen, jetzt ist ein Überschuss vorhanden und den dann in Anführungszeichen umleiten in den Speicher.
Genau, dafür braucht es ein kleines Setup in unserer App. Also sobald der Heizstab installiert ist und eben der Stecker an der Steckdose sitzt, geht man einmal kurz aufs Handy, klickt sich durch ein paar Seiten durch und gibt ein paar Informationen ein und dann ist das Ganze eigentlich auch schon installiert und dann kann es losgehen.
Und um dann nochmal den Kontext herzustellen, wir wollen ermutigen, befähigen. Wir haben jetzt ein paar Geräte auch schon im erweiterten Feldtest. Also es gibt nicht nur ein Exemplar, was bei mir zu Hause installiert ist, sondern ungefähr 15 bis 20 sind es gerade, ich glaube 18. Und Teil der Leute hat es selber gemacht, ein Teil der Leute hat aber auch auf Hilfe bei der Installation zurückgegriffen, ne? Was für uns dann nochmal der Beweis ist, dass es möglich ist, es selber zu tun. Und wer das möchte und sich zutraut, sollte es auch dann gerne so tun. Und wer nicht, kann das sinnvollerweise auch mit anderen Maßnahmen kombinieren, die man ohnehin an seinem Warmwasserspeicher regelmäßig durchführen sollte. Und zwar, wenn man entkalkt, ja, oder den wartet, dann kann man die Gelegenheit auch gleich nutzen, wenn der Installateur ist, zu sagen, bitte doch den hier gewindedicht installieren, meinen Heizstab. Und dann macht er das gerne.
Okay. Spannend, auf jeden Fall. Dann würde mich noch interessieren, ihr seid jetzt seit Ende letzten Jahres hier bei uns im Future Energy Lab. Deswegen haben wir euch heute auch eingeladen. Wie seid ihr auf das Future Energy Lab gestoßen und wie gefällt's euch hier bei uns?
Ich glaube, gestoßen bin ich auf euch. Erstmal die DENA und das FEL war mir schon relativ lange bekannt, weil ich auch bei euch mal in so einer Hackathon-Challenge mitgemacht habe. Ich glaube, das Ganze hieß die AI for Grid Challenge. Das muss 2021, glaube ich, gewesen sein. Habe ich auch in einem kleinen Studieteam so einen Prototypen vorgestellt für eine künstliche Intelligenz, um Stromzähler, also Smart Meter Werte vorherzusagen. Dadurch wart ihr mir ein Begriff und ich kannte irgendwie das FEL. Und dann am Ende war es, glaube ich, einfach eine E-Mail, die du wahrscheinlich ins Strommarkttreffen geschrieben hattest, wo du ja Werbung gemacht hast für den Coworking Space hier, dass man sich bewerben kann. Das habe ich Patrick geschickt, der war auch begeistert davon, weil wir irgendwie ja beide hier auch so ein bisschen aus der Charlottenburg-Wilmersdorf-Richtung so ein bisschen kamen und das irgendwie super fanden, dass hier was, genau, ganz in der Nähe. Dann habe ich euch, glaube ich, auch auf der langen Nacht der Wissenschaften irgendwann davor schon mal besucht. Also ich wusste auch, dass die Büros hier ziemlich angenehm und schick sind und hier irgendwie nette Leute rumlaufen. Ja, und das war dann der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn dann auch noch irgendwie ein cooles Netzwerk dahinter steht, wo man ja viel mitnehmen kann, dann ist es doch der perfekte Ort für uns. Dann haben wir die geschrieben und dann hat's geklappt.
Mega. Ja, du hast es jetzt schon das Netzwerk angesprochen. Ihr seid ja auch relativ regelmäßig hier. Wie ist für euch auch der Austausch mit den anderen Startups? Habt ihr euch irgendwie auch schon mal verabredet? Geht ihr irgendwie mal zusammen Mittagessen? Also wie ist so der Alltag hier im Future Energy Lab für dich oder euch?
Ich glaube, das hat sich mit der Zeit verändert. Als ich ganz am Anfang hier war, waren noch nicht so viele Startups da. Da war jetzt das noch nicht so eng, aber es ist mit der Zeit super gewachsen. Also ich merke, dass immer mehr Leute herkommen, immer mehr Startups wirklich hier sind und das immer lebendiger wird. Und ja, eben genau wie du es ansprichst, von Mittagessen bis man trinkt auch mal ein Bier zusammen, dass das irgendwie alles mittlerweile zustande kommt und ja, vor allen Dingen super interessante Gespräche so nebenbei und schon die ein oder andere Sache irgendwie ausgetauscht wurde, wo man sich helfen kann. Genau, das wächst immer mehr und wird immer größer.
Was treibt euch persönlich an, auch in der Energiebranche zu sein? Das ist ja schon so ein Bereich, gerade Themen Innovation und Energiewende voranbringen. Da braucht man ja schon auch ein bisschen häufiger auch mal einen langen Atem, man stößt vielleicht auf gewisse Barrieren oder ähnliches. Also gibt es da irgendwie eine ganz spezielle Vision, die euch antreibt oder die euch irgendwie so im täglichen dazu motiviert, dran zu bleiben, auch wenn es mal vielleicht ein paar Challenges gibt.
Wenn man jetzt nochmal über die Motivation spricht, dann ist bei mir relativ klar für mich dann gewesen, nachdem ich jetzt mit dem Kapitel Bringmeister dann abgeschlossen hatte, dass ich gerne was schon im Bereich machen will, der jetzt nicht primär profitorientiert ist, sondern wo man auch nochmal einen gesamtgesellschaftlichen Impact haben kann, wie groß auch immer der letzten Endes ausfallen mag. Und die Komplexität in der Branche hat mich jetzt insofern gar nicht zurückgeschickt, sondern eher nochmal ein Stück weit angezogen. Zum einen, ne, weil es dann sicherlich auch ein spannendes Thema ist, man da viel lernen kann. Zum anderen aber auch, weil es da, glaube ich, low-hanging fruits gibt oder einfache Wege auch, Leuten zu helfen, den Menschen zu helfen oder bei dem ganzen Projekt einen Beitrag zu leisten. Wenn man jetzt dran denkt, das ist dann irgendwie das Äquivalent zu unserem Heizstabvorhaben hier. Balkonkraftwerke waren für mich so ein Beispiel, wo man gesehen hat, es gibt begrenzte Kapazitäten. Es ist dann schwierig, teilweise an Installateure ranzukommen, um sich eine große PV-Anlage aufs Dach zu stellen. Aber man kann ja schon im Kleinen auch viel bewegen, indem man dann sich selber so ein PV-Balkonkraftwerk oder Solaranlage installiert. Und das Gleiche sozusagen probieren wir dann auch im Bereich Sektorkopplung zu machen, also Wärme mit Strom erzeugen, indem wir sagen, lass den Heizstab dann nochmal neu denken, neu erfinden und den Leuten so zur Verfügung stellen. Und klar gibt es dann immer wieder Sachen, die sind nicht ganz so leicht, aber das Thema und der Impact, den man damit haben kann, das motiviert dann immer wieder einfach weiterzumachen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Und ich finde auch gar nicht, dass die Widerstände, dass irgendwie massive Widerstände da sind. Eher so erstmal ein bisschen gesunde Skepsis, die der Mensch haben sollte, wenn ihr mit einem neuen Produkt in die Ecke kommt. Aber letzten Endes haben wir es eigentlich doch noch geschafft, immer alle zu überzeugen und auch so wie wir es jetzt, wir haben ja auf nevolto.de, starten wir jetzt gerade nochmal diese Ausweitung von dem großen Feldtest, sehen wir, dass es auch funktioniert, Leute sich da anreihen oder bewerben dafür, um das Produkt zu testen. Und das bestätigt uns dann darin. Und dann denkt man sich, ja, wenn es mal wieder schwierig ist, irgendwo Smart Meter, Geldmeter einen Zugang zu bekommen, um die Daten zu erhalten, dann schüttelt man es ab und macht einfach weiter. Und es gibt andere Wege. So haben wir dann die Stromzählerlösung gefunden, dass wir direkt auf die MME gehen und dann die Daten da auslesen. So kommen wir da auch ran. So können wir weitermachen und die Lösung dann so hinstellen, dass sie für möglichst viele Leute attraktiv ist.
Genau. Und ja, auch ohne jetzt irgendwie zu cheesy zu werden oder so, aber ich glaube, für uns beide spielt es auch schon eine ganz schöne Rolle, dass der Klimawandel irgendwie einfach die Aufgabe unserer Generation ist. Wir sehen irgendwie alle, dass es so nicht weitergehen kann, dass wir da irgendwie ganz schön mit Speed gegen eine Wand fahren. Und wir wollen halt irgendwie da auf der Bremse stehen und nicht noch auf dem Gaspedal und da irgendwie auch unseren Beitrag für leisten. Und ich glaube, deshalb ist es für uns auch beide einfach persönlich wichtig, was in der Richtung zu tun.
Mega, ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Wie wichtig war es dann, in diese neue Branche reinzukommen, für dich ja auch? Wie wichtig war da das Netzwerk und wie hast du dieses Netzwerk vielleicht auch zum Anfang hin aufgebaut oder konntest du auch schon mehrere Kontakte von deinen vorherigen Stationen irgendwie mitnehmen und die waren dir quasi hilfreich in dem Kontext? Oder hast du da, wie du vorhin gesagt hast, wirklich bei Null angefangen und das alles neu aufgebaut?
Wenn man jetzt mal brutal ehrlich ist, dann konnte ich von meinem alten Netzwerk und Leuten, die ich da so kannte, jetzt bedingt profitieren, aber der Mitgesellschafterkreis, die zusammen mit mir gegründet haben, die haben mir eigentlich alle Türen aufgeschlossen, Leute vorgestellt und so weiter und mich dann dazu befähigt und die Lage versetzt, sinnvollerweise erstmal ein Konzept für das Produkt zu entwickeln und in viele Richtungen dann Kontakte hergestellt, unter anderem auch zu Joschka. Und so haben wir dann den Durchbruch jetzt auch zu unserer Lösung dann hinbekommen. Von dem, was ich aber vorher gemacht habe aus der E-Commerce- und Transaktionswelt, muss man ehrlicherweise sagen, ist da jetzt sicherlich irgendwie eine Grundausstattung da an Sachen, die man braucht für den Bereich so Unternehmensführung und Steuerung und Dokumentation und so ganze Legal-Themen und so weiter. Das war jetzt alles nicht so ein Thema, also die ganze Bürokratie und so weiter, was bei den Gründungsvorhaben dann da manchmal im Weg steht oder Leuten die Sachen erschwert. Das habe ich jetzt nicht als so mühselig wahrgenommen, aber dann schon reinzukommen in die Materie, den Stoff, Leute kennenzulernen, die da Wissensträger sind, das wurde mir alles durch dann den Gründerkreis ermöglicht. Ja, und die sind bestens vernetzt in der Welt und da habe ich dann in sehr hohem Maße von profitieren können.
Und wie hast du diesen Gründerkreis kennengelernt? Also wie
das war dann schon so aus dem Netzwerk noch von, ja, okay, von meinem eigenen und dann alte Weggefährten, mit denen ich damals bei EY war und so aus dem Bekanntenkreis dann, als ich damals in dieser, sag ich mal, Evaluationsphase für mich war, wo mache ich jetzt genau weiter? Ja, schon mit dem Gedanken, dann irgendwas zu machen, was auch einen gesellschaftlichen Impact hat. Da haben dann in der Diskussion sich ergeben, da im Energiebereich dieses Heizstab-Thema, könnte das nicht was sein, lass uns doch da mal überlegen. Und dann hatten wir es immer weiter abgeschichtet von irgendwelchen großen, komplizierten Lösungen zu, lass uns dieses Gerät neu erfinden und dann möglichst vielen Leuten den Zugang dazu ermöglichen.
Dann kommen wir nochmal zu diesem Thema auch Klimaschutz und Innovation vielleicht zurück. Wie genau tragt ihr zur Energiewende dann jetzt damit bei? Ich meine, wir hatten es schon mal angeschnitten, überschüssige Energie nutzbar zu machen. Aber was ist da auch der Nettobeitrag nochmal in Bezug auf den Klimaschutz?
Genau, also ganz konkret vermeiden wir CO2-Emissionen dadurch, dass wir Gasheizungen ausschalten. Also wirklich ganz stupide, wenn unser Heizstab läuft und mit grünem Strom läuft, in dem Moment kann die Gasanlage abgeschaltet werden und wir speichern eben diese Emotion oder wir vermeiden sie und haben dadurch, Patrick hat ja vorhin schon ein paar Zahlen genannt, 250 Kilogramm bis eine halbe Tonne, wirklich an messbarem Impact, den wir haben. Das ist eigentlich auch was, was mich super begeistert. Wir können quasi zählen über die Energie, die unser Heizstab ja verwendet, über den Strom, der wirklich übers Jahr irgendwie dann in den Wassertank fließt, können wir eigentlich ziemlich genau über einen Emissionsfaktor umrechnen, okay, dieser Heizstab hat so und so viel Kilogramm CO2 wirklich vermieden. Und ja, dadurch wird es eigentlich super messbar, unser Beitrag, und das sehr konkret.
Das können wir dem einzelnen Anwender zeigen und dann natürlich auch, was hat Novolto gemeinsam mit den Anwendern dann insgesamt am Beitrag geleistet dazu. Und es gibt noch einen Punkt, der ganz interessant ist, weil wir eingangs sprachen darüber, dass der Anwendungsfall, der uns jetzt unmittelbar vorschwebt und mit dem wir das Produkt auch am Markt einführen, ja, der ist, dass man im Eigenheim den Eigenverbrauch erhöht und im Eigenheim dann die Heizung dekarbonisiert. Es gibt auch einen zweiten Anwendungsfall und da muss man den Heizstab dann so ein bisschen betrachten wie so eine Spieluhr in so einem Film, die man sich kauft. Ja, man spielt dann damit seine Melodie ab, man freut sich daran. Also man kann den Eigenverbrauch erhöhen und CO2 sparen. Und dann gibt es aber nochmal später den Fall, dann geht diese Spieluhr kaputt und dann ist da auf einmal irgendwie so eine kleine Goldmünze drin. Ja? Oder irgendwie nochmal was Schönes, worüber sich die Leute freuen. Und das ist bei uns dann der Anwendungsfall, wo man dann sagt, wenn wir mal so weit sind, in der Zukunft dann. Und dieses Problem, was man im Mikrokosmos Eigenheim kennt, das ist jetzt ein Überschussstrom vorhanden, den speise ich ein. Den gibt es ja im deutschlandweit auch. Wenn jetzt die Sonne scheint, dann entstehen Überschüsse an PV oder wenn nachts der Wind an der Nordsee weht, entstehen Überschüsse an Windstrom. Die werden dann oft abgeregelt. Ja? Und jetzt könnten wir in der Zukunft dann unter bestimmten Voraussetzungen dann natürlich auch das ermöglichen, diesen Strom, der ansonsten abgeregelt wird, in die Heizstäbe umzuleiten. Ja? Weil man dann, das, wie gesagt, müssen ein paar Dinge noch für passieren, aber indem man sich jetzt so einen Heizstab installiert, ist man auch für diesen Anwendungsfall dann gerüstet in der Zukunft. Ja, der ist im Internet verbunden, kann Signale empfangen und gesteuert werden. Und wenn ich jetzt weiß, es ist Überschussstrom vorhanden, irgendwo in Deutschland, in der Nähe idealerweise, dann kann ich den auch in den Heizstab umleiten und Verbraucher können davon profitieren, dass dann Strom zu bestimmten Zeiten günstig, sehr vergünstigt zur Verfügung gestellt wird. Und dann auch da, wenn jetzt nicht die eigene PV-Anlage gerade scheint, sondern nachts auch, ja, wenn der Speicher vielleicht keine Energie haben möchte, auch da wieder dekarbonisieren und auch einen kleinen wirtschaftlichen Vorteil sicherlich erlangen.
Ihr habt ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge viel über dynamische Tarife, aber vor allen Dingen auch über Flexibilität im Stromnetz geredet. Und das ist eigentlich mein oder unser Lieblingsthema, wie gut unser Heizstab da in so ein System reinpasst. Denn Flexibilitäten sind bisher eben noch so ein bisschen das Gold im Energiesystem. Es gibt Ideen, woher die kommen können und es wird auch langsam viel gemacht, aber es ist eben doch immer noch eine Challenge. Und unser Heizstab ist da eigentlich so ein bisschen ein übersehenes Asset, was zum Beispiel auch in der Folge letzte Woche gar nicht so richtig zu Wort kommt, obwohl es eigentlich ein super leichtes Asset zum Einstieg ist. Also es lässt sich eben anschalten und ausschalten. Es ist kein großer Kompressor dahinter wie bei einer Wärmepumpe oder irgendwas. Es ist nicht wie bei einem Elektrolyseur, der jetzt Wasserstoff herstellt oder so, dass es ein super großes, kompliziertes System ist, sondern unser Heizstab, ja, der lässt sich an- und ausschalten, wenn der Wassertank eben nicht zu heiß ist und ist eben für die Flexibilität im Stromsystem eigentlich ein super tolles Asset.
Und wieso wird er übersehen?
Ich glaube, dadurch, dass er einfach bisher nicht so richtig von der Konsumentenseite gedacht wurde. Also wir haben das gemerkt bei unserer Recherche am Anfang, dass es eben oft ja einfach kompliziert ist. Man braucht irgendwie nicht nur den Installateur, um das Ding erstmal in den Tank zu kriegen. Man braucht auch noch einen Elektriker, um die Leitung zu verlegen oder so. Und dann wird das Ganze am Ende gar nicht irgendwie smart gesteuert, sondern meistens gibt es einen An- und Ausschalter oder so ein Drehrädchen, wo man halt eben in den Keller laufen muss, um dann diesen Heizstab an- und auszustellen. Und diese drei Punkte sind eben die, die wir komplett anders machen. Also wir wollen Selbstinstallationen, wir wollen keinen Elektriker dazwischen haben, der das Ding irgendwie noch großartig verkabeln muss. Und wir wollen es eben smart steuern aus der Ferne, so dass die Leute sich möglichst wenig Gedanken darüber machen müssen, dass wir es im Zweifel auch einbinden können in ein Energiemanagementsystem, was es im Haus eh schon gibt. Und dadurch, ja, holen wir den so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf.
Und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, weil ich auch so ein bisschen überzeugt bin langsam hier. Also kann ich jetzt als, ich wohne zur Miete und bin jetzt kein Eigenheimbesitzer, kann ich mir auch so einen Heizstab irgendwie einbauen oder macht das, muss dann da quasi die komplette Hausgemeinschaft mit drin sein?
Genau, also in deiner Wohnung wird's wahrscheinlich schwierig, das ist jetzt nicht der Case, aber in deinem Wohnhaus auf jeden Fall. Also die Wohnungswirtschaft ist auch ein super interessantes Ziel für uns, denn ja, auch in Mehrfamilienhäusern ist eigentlich immer eine Gas- oder Ölheizung verbaut fürs Warmwasser, manchmal Fernwärme, aber in den meisten Fällen steht genauso ein Tank, wie unser Heizstab ihn braucht, in den Kellern dieser Mehrfamilienhäuser. Und diese Tanks sind eben nochmal deutlich größer in der Regel als das, was in einem Einfamilienhaus steht. Und es ist eben auch sehr viel Verbrauch dahinter. Also viele Mietparteien, die irgendwie gleichzeitig Wasser und damit halt Energie rausziehen, sodass auch viel Platz dafür da ist, dort Energie einzuspeisen.
Und jetzt habe ich auch gerade so verstanden, ich brauche keine PV-Anlage oder ist das noch nicht möglich mit diesen Schritten, die du angesprochen hattest, Patrick? Also könnte jetzt auch, wenn diese Flexibilität da wäre, wo ich jetzt nicht weiß, ob es die schon gibt, auch ohne PV-Anlage so einen Heizstab dann Nutzen haben?
Wir sind heute noch nicht da. In der Zukunft aber aller Voraussicht nach schon. Denn was uns ja daran hindert, das gerade zu tun oder warum Leute dann den Strom nicht umleiten, was dazwischen steht zwischen dem Glück des Verbrauchers, ja, und dem Überschuss, der vorhanden ist, der irgendwie sinnvollerweise am Markt platziert werden soll, sind die Netzentgelte. Wenn ich jetzt dann, selbst wenn ich den Strom für 0 Cent die Kilowattstunde einkaufen kann oder für ein oder zwei nur, dann wäre es ja schon sinnvoll, den Strom zu verwenden, der aus dem Netz kommt, wenn ich ihn so günstig bekäme, anstatt dann halt Gas oder Öl zu verwenden, was erstens dann teurer ist und zweitens CO2 erzeugt. Aber für die Nutzung der Netze fallen die Entgelte an und die verhindern dann, dass es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und deswegen werden dann die meisten Leute in der Regel davon abschrecken. Wenn wir aber in diese Szenarien reinkommen, wo man sagt, Überschüsse sind vorhanden, das ist festgestellt, und anstatt den jetzt abzuregeln, den Strom, lassen ihn uns sinnvollerweise in die Speicherinfrastruktur da draußen bringen, die ja mit dem Heizstab jetzt erschlossen wird durch die Verbraucher selbst und auch anderswo, könnte man das sinnvollerweise tun. Aber da sind wir noch nicht. Wenn wir aber da sind, sind wir mit dem Heizstab ready dafür, den Verbrauchern diesen Use Case auch anzubieten und zu ermöglichen.
Und was müsste passieren, um da zu sein, explizit?
Ja, das ist das, was ich gerade meinte, dass man sagt, Überschusssituation wird festgestellt und in dem Fall gelten die Netzentgelte nicht. Und dann gibt es diverse Dinge, die noch passieren müssen. Also einmal müsste man das irgendwie feststellen, vorausplanen, und der zweite Schritt ist dann der, dass man sagt, man müsste nochmal den Strom natürlich, der dann verwendet wird für den Speicher, weil es Überschussstrom ist, der genutzt anstatt abgeregelt werden soll, den müsste man natürlich auch separat dann nochmal messen oder zählen und trennen können von dem regulären Strom, den ich über meinen Haustarif normalerweise sonst beziehe. Ja, und da das meinte ich damit, dass da noch bestimmt Dinge erstmal so umgesetzt werden müssen und technisch realisiert und von allen Stakeholdern, die im System involviert sind, gemeinsam umgesetzt werden müssen. Da gibt es Bestrebungen und Bemühungen zu, die wir mit Aufmerksamkeit, Interesse und sehr viel Zuversicht verfolgen. Und dafür bauen wir dann halt auch mit vor, dass wir dann in der Lage sind, wenn die technische Umsetzbarkeit davon gegeben ist, den Leuten auch den Zugang dazu verschaffen.
Also seid ihr da auch aktiv? Seid ihr da in irgendwelchen Initiativen, die dahingehend bestrebt sind, irgendwie aktiv oder wartet ihr erstmal ab und sagt, wir bereiten uns so auf alle Eventualitäten vor und schauen, sind dann ready, wenn Entscheidungen getroffen werden?
Naja, ich glaube, für uns stand erstmal als Ziel, die Produktentwicklung abzuschließen. Da sind wir jetzt, dass wir sehen, es funktioniert gut. Und jetzt sitzen wir hier und der Podcast ist für uns auch ein bisschen der erste Schritt, um da irgendwie mehr Öffentlichkeit herzustellen und uns ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen und da auch ein bisschen mehr Licht drauf zu werfen. Genau, also wir fangen eigentlich jetzt damit an, uns da ein bisschen mit breiter Brust auch aufzustellen. Wir haben viel auf der E-World zum Beispiel mit Menschen jetzt geredet und haben da ja eigentlich super viel Anklang gefunden. Alle Leute haben uns eigentlich dann darin bestärkt und fanden das gut. Wir sind da mutig und fangen dann jetzt an, das in die Welt zu tragen.
Das ist ein gutes Stichwort auch zum Thema Ausblick jetzt. Also ihr habt die Produktentwicklung jetzt abgeschlossen, das habe ich richtig verstanden. Macht jetzt quasi eine erweiterte Erprobung von dem Produkt. Und wie sehen jetzt die nächsten Schritte aus? Also was ist das nächste Ziel sozusagen? Und wo seht ihr das Unternehmen vielleicht auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren in einer idealen Welt?
Ja, wir sind ja dabei, wie du schon gerade gesagt hast, den erweiterten Feldtest abzuschließen und sind jetzt dann dabei, das Produkt dann nochmal einen erweiterten Kreis an Testern jetzt zugänglich zu machen und werden dann nach Abschluss dieses Folgetests dann auch die Produktionskapazitäten jetzt erstmal weiter hochfahren müssen. Das heißt, jetzt können wir ja ein paar Dutzend fertigen, wenn wir wollen, und wir reden ja über ein B2C-Produkt und Hardware am Ende, was dann auch entsprechend produziert werden muss. Da sind ungefähr 250 Bauteile drin, die also vor allem dann auch elektronische Komponenten, die da installiert werden müssen, dann müssen wir halt entsprechend die Logistikketten, Beschaffung, Produktionszeiten, Einlagerung, Versand und so weiter so hochskalieren, dass wir in der Lage sind, eine größere Menge an Leuten zu bedienen. Derzeit ist es noch in einer überschaubaren Dosis. Da haben wir ein paar Dutzend Kunden, die an dem Test teilnehmen. Und die wollen wir natürlich erstmal glücklich machen und da nochmal diese erweiterte Testphase oder diese Anschlusstestphase jetzt erfolgreich abschließen, parallel dazu Kapazitäten aufbauen und auch jetzt anfangen mit der Kommunikation. Wie Joschka schon sagte, das ist so ein kleiner Startschuss, ne? Nachdem wir diesen Feldtest nochmal ausgeweitet haben auf Leute, die wir jetzt nicht kennen oder aus dem Bekanntenkreis sind, ist das jetzt das erste Mal, dass wir dann auch so darüber sprechen. Das werden wir dann ein bisschen mehr Marketing machen, mit mehr Leuten sprechen und dann auch Kooperationen versuchen auszuweiten. So 1-2 Gespräche haben wir da schon geführt, dass wir nochmal Partner finden, wo wir sinnvollerweise uns in die Energy-Management-Systeme integrieren können. Das sind so nächste Schritte auch, dass wir dann neben dem direkten Vertrieb an die Endverbraucher auch nochmal gucken, wo kann man im B2B-Bereich sinnvollerweise sich zusammentun und dann versuchen, das zu platzieren und nochmal ja, transparent zu machen, wie es jetzt funktioniert. Ja, im Grunde genommen ist unsere Message, das ist Wahnsinn, seine Heizung mit Gas oder Öl zu betreiben, weil man auch eigentlich den Strom schon selber da hat, ja, oder der Strom dann irgendwo in Deutschland verfügbar ist. Das wollen wir ermöglichen. Ich glaube, das verstehen eigentlich auch alle. Man muss halt mehr drüber sprechen. Und wie gesagt, wir hatten jetzt erstmal sozusagen den Kopf relativ weit unten, weil wir wirklich hart an dem Produkt gearbeitet haben. Aber jetzt haben wir dann auch ein bisschen mehr mit dem Abschluss da der Entwicklung Zeit, das nach außen zu tragen. Man muss ja sehen, ne, dass Joschka und ich sind jetzt keine 10 Mann oder 20 Mann, sondern zu zweit halt mit den Entwicklern und Designern, die auch schwer oder intensiv am Produkt gearbeitet haben. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür und werden dann erstens die Idee nach vorne tragen und dann zweitens auch mehr uns in Initiativen einmischen und dann versuchen, da sinnvoll auch wieder einen Beitrag zu leisten.
Genau, und langfristig ist es aber schon so, dass wir dann eigentlich mit unserem Heizstab auch irgendwie zur Grundausstattung gehören wollen, eben in allen den Häusern, die noch ein fossiles Heizungssystem für ihr Warmwasser haben. Denn es gibt leider immer noch sehr, sehr viele davon und es wird auch noch lange Zeit welche geben. Wenn man sich anschaut, wie viele Gasheizungen heute noch neu installiert werden, ist das einfach noch eine Riesenanzahl an Geräten, die in den Kellern stehen. Und wenn wir bei denen, wie gesagt, die Emissionen nochmal um die Hälfte reduzieren können durch eben einen Heizstab, der ein paar hundert Euro kostet, dann wollen wir damit auch alle abdecken. Und das ist in 5 bis 10 Jahren, wenn es die Gasheizungen noch gibt, die wenigstens mit unserem Heizstab betrieben werden.
Dann frage ich mich, was wünscht ihr euch dafür, was vielleicht auch von der Politik, um da in dem Bereich noch mehr Unterstützung zu bekommen oder vielleicht auch diesen Prozess zu beschleunigen, also den Heizstab quasi als Standardlösung quasi mit in die Haushalte zu integrieren?
Das hatten wir, glaube ich, schon erwähnt, dass wir mal Netzentgelte flexibilisieren, ja, dass dann immer die an die jeweilige Ertragssituation für die Erneuerbaren angepasst wird und dann, wenn zu viel da ist, entsprechend günstig wird und der Preis dann auch beim Endverbraucher ankommt, wäre natürlich schon mal ein großer Schritt. Und ansonsten auf der übergeordneten Ebene natürlich, dass der Gestaltungswille aufrechterhalten bleibt, die Energiewende konsequent voranzutreiben. Es ist bald wieder Wahlen und wir hoffen, dass sich da jetzt nicht viel dran ändert an dem Gestaltungswillen, sowohl was die politische Ebene angeht, als auch die gesamtgesellschaftliche. Ich glaube, der Trend ist da, der Innovationsdruck ist da. Deswegen sind ja auch hier viele Companies hier im FEL und arbeiten an den Themen. Und das wäre natürlich schon wichtig, dass dieser Rückenwind auch erhalten bleibt. Ja, nochmal so ganz groß gedacht. Und dann im konkreteren Fall halt, dass wir dahin kommen, dass wir flexibler werden insgesamt im System. Das wären so die Wünsche. Da wird aber auch dann gearbeitet. Also wir wollen es nicht missverständlich das so darstellen, das ist eine Idee, sondern einfach, dass da konsequent weiter dran gearbeitet wird. Und wir sehen auch, dass da viel passiert. Und das ist dann Wasser auf unsere Mühlen und Wasser auf die Mühlen aller, die da an diesen Lösungen arbeiten.
Ich würde noch mal gern zum Abschluss ein bisschen mehr auf das Gründen im Allgemeinen eingehen. Die Idee ist ja auch so ein bisschen Einblicke zu geben und vielleicht auch Ratschläge für andere GründerInnen zu erlangen. Das richtet sich jetzt wahrscheinlich eher in deine Richtung, Patrick. Gibt es denn Tipps, die du angehenden GründerInnen geben könntest, wo du sagst, ey, wenn ihr jetzt eine Idee habt, beachtet mal die und die Punkte oder achtet darauf. Gibt es sowas?
Ehrlicherweise tue ich mir damit ein bisschen schwer. Wir sind ja gerade auch selbst mitten dabei. Wir haben schon kleine Erfolge oder wir haben Erfolg in dem Maßstab, in dem wir jetzt gerade unterwegs sind. Das fühlt sich gut an und bestätigt uns auch. Aber wenn ich jetzt noch mal eine Sache teilen könnte, dann wäre das wahrscheinlich die, dass es gerade auch in dem, was wir jetzt haben, Hardware-Kontext, wo wir arbeiten und auch aus einem Endverbraucherprodukt, also was ich gelernt habe, sagen wir es mal so, was man dann mit den Leuten teilen kann, ist, man muss einfach viel schneller in die Umsetzung kommen. Just do it, ne? And ask for forgiveness later. Also einfach mal machen und dann gucken, was passiert. Und so hatten wir dann auch bei unserer Lösung, jetzt nochmal auf den Haltstab zu kommen, so dann, als wir in dieser Konzeptionsphase waren, wo ich dann auch Joschka kennengelernt hatte und seinen Kollegen und darüber gesprochen haben, wie kriegen wir es jetzt hin, dass wir den möglichst vielen Leuten zugänglich machen, ohne die Smart Meter Gateways sind noch nicht so weit verbreitet, wie wir es gerne hätten, um an die Daten reinzukommen, wie machen wir es? Und dann haben wir uns einfach Geräte gekauft, Leseköpfe installiert. Ja? Und dann war es, wie kriegen wir den Überschuss darüber verheizt? Und da hatte ich eine Zeit lang überlegt, das war so ein Beispiel, 2 Wochen überlegt, recherchiert, mit Leuten irgendwie gesprochen. Den Durchbruch hat es dann aber letztendlich gebracht. Ich habe mir dann einfach einen Stecker Solaranlage gekauft, Balkonkraftwerk angeschlossen und habe zu Hause selber einen Überschuss erzeugt. Ja? Und dann geguckt, gemessen, es kommt am Stromzähler an, jetzt können wir das mit dem Lesekopf so und so machen. Also wäre mein einziger Tipp nur, nicht zu lange grübeln, sondern wenn es möglich ist, machen, umsetzen, anfassen, lernen, verwerfen, neu machen, nicht zu viel Zeit alleine im Keller oder irgendwo im Büro verbringen und über die Sachen grübeln, sondern rausgehen und das, was man machen kann, auch umsetzen. Und das betrifft jetzt nicht nur mich, sondern Joschka ja genauso. Wir sind die ganze Zeit am Basteln, Schrauben, Tun, Aufmachen, Hinterfragen und so weiter. Und der stößt da mit mir genau in die gleiche Richtung. Deswegen ergänzen wir uns auch so gut gerade. Das hat halt unwahrscheinlich geholfen, ne? Die Bereitschaft einfach dann anzupacken, zu machen. Und so wie wir auch bei mir im Speicher installiert haben, Joschka ist auch die ganze Zeit am Basteln. Das bringt uns eigentlich am meisten immer voran. Ne? Wenn wir jetzt irgendwo eine Woche sitzen und drüber nachdenken, nicht so sehr, sondern hands-on. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt verwertbar ist für die Menschen da draußen.
Oder nee, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ich glaube, das ist eine der größten Hürden, dass dann Menschen das vielleicht einfach zu sehr im Detail auch zerdenken und nochmal einen extra Loop drüber nachdenken und grübeln und dann vielleicht gar nicht so richtig in dieses, weil auch negative Erfolge in dem Sinne sind ja dann Erfolge auch, weil wenn es schief geht, weiß man, was man anders zu machen hat und es geht ja trotzdem nach vorne. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine schöne Message.
Ja, und ich glaube vielleicht auch noch ein Punkt dann noch in dem Kontext, ja, einfach anrufen. Ruft die Leute an, ne? Man kann irgendwo eine E-Mail hinschreiben und landet dann da irgendwo im Service und dann dauert es eine Weile, bis die E-Mail vielleicht ihren Weg findet, wird beantwortet oder nicht. Das Ökosystem, in dem wir da unterwegs sind, extrem hilfsbereit. Die Leute wollen das machen, die wollen helfen, die haben Ideen und im Zweifel mal lieber zum Hörer greifen, als eine E-Mail schreiben. Im Zweifel mal lieber eine Person treffen, mit der drüber sprechen, als zu Hause irgendwo versuchen, das auf einer Internetseite rauszufinden. Ne? Das sind jetzt so ganz banale Sachen, aber die habe ich jetzt als für mich am hilfreichsten empfunden, da so teilweise den Modus umzustellen.
Ja, und auch für die Studi-Seite vielleicht nochmal, also für Leute, die sich da irgendwie von der Uni aus für interessieren, kann ich einfach nur sagen, dass man wirklich einfach so früh wie möglich anfangen kann, irgendwie sich da so sein Netzwerk aufzubauen und irgendwie in die Branche reinzufinden. Ich hatte, glaube ich, meinen ersten Werkstudijob, da hatte ich keine 30 Leistungspunkte in der Uni, also eigentlich noch nicht mal mein erstes Semester abgeschlossen. Und trotzdem hat es mir so viel gebracht und ich hatte das Gefühl irgendwie, ich weiß auf einmal, wofür ich studiere und das macht einfach super viel Spaß, man lernt super viel. Und dann irgendwie darüber so seinen Weg zu finden, über Werkstudiestellen, über Praktika, ja, Mailverteiler, wo man irgendwie mitbekommt, hier ist ein Panel, da ist irgendwie ein Meetup oder so. Sowas, an sowas einfach proaktiv teilzunehmen, macht super viel Spaß und bringt einem Kontakte, die einfach super wertvoll sind.
Dann erstmal recht herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt heute und mich würde jetzt zum Abschluss noch in die letzte Rubrik gehen und das sind quasi die Keeper Facts. Da wollen wir einfach nochmal abschließend so die wichtigsten drei Punkte, wenn es eine mehr oder weniger sind, ist auch nicht schlimm, aber dieses Gespräch ist einfach nochmal so abschließend in zwei, drei Sätzen zusammenzufassen. Was sollen die Hörerinnen heute mitnehmen? Was sind die wichtigsten Learnings?
Also ich glaube, man kann auf jeden Fall, jetzt sage ich mal als Konsument, der vielleicht gar nicht so in der Branche drinsteckt, kann man mitnehmen, dass es sehr, sehr leichte und schnelle Arten gibt, wie man anpacken kann und seinen CO2-Fußabdruck zu Hause runterbringen kann. Also es muss nicht immer eine Rieseninvestition sein. Es muss nicht immer ein Riesenaufwand sein. Man kann mit einem Gerät für ein paar hundert Euro schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Das, glaube ich, ist was uns wichtig ist, dass es ein bisschen mehr raus in die Welt kommt.
Ja, schöner kann man es nicht sagen.
Ein anderer Keeper-Fact wäre vielleicht für die Leute, die doch ein bisschen mehr in der Branche sind und sich damit auskennen, die jetzt irgendwie die Idee bekommen haben, was man denn mit so einem Heizstab noch Tolles anfangen könnte und wie man den in irgendein System integrieren kann, dann sind wir dafür super offen. Wir hören gerne die Ideen, wir wollen uns gerne irgendwie öffnen für Energiemanagementsysteme oder alle möglichen Software-Spielereien, wie wir diesen Heizstab irgendwie cool in das System integrieren können. Und wenn da jemand dachte, boah, das ist die Idee, ich möchte da irgendwas umsetzen, dann info@novolto.de. Gerne eine E-Mail an Patrick und mich. Wir haben da immer offene Ohren.
Dann erstmal vielen Dank euch für die Zeit. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit euch heute über euer Unternehmen zu reden. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Produkt auf jeden Fall auf dem Weg. Alles Gute euch.
Vielen Dank.
Danke, dass wir hier sein durften.